Bevor Tim jetzt gleich endlich mal drankommt, hatte Matthias noch mit dem Mikrofon gewedelt.
Ja, danke, Cord. Also, ich finde das Plädoyer von Markus für den sorgfältigen Journalismus, also wir brauchen nicht einen besonderen Journalismus, wir brauchen auch keinen Krisenjournalismus, wir brauchen sorgfältigeren Journalismus, finde ich sehr gut. Dennoch wird es mir so ein bisschen zu kuschelig, denn was wird der sorgfältigere Journalismus im Moment herausfinden? Er wird herausfinden, dass wir auch im Expertenmilieu extrem widerstreitende Meinungen und Haltungen haben. Nehmen wir nur das Thema Schulöffnung. Und wir haben eine sehr fundamentale Wertediskussion, nämlich Freiheit gegen Gesundheit. Wie viel Freiheit opfern wir für wie viel Gesundheit? Eine Frage, die wir an vielen Ecken der Gesellschaft uns stellen und wo bestimmte Entscheidungen gefällt wurden. Und wenn wir einsteigen in diese Diskussion, dann sehen wir zum einen natürlich fundamentale Mängel oder Dinge, die man kritisieren kann und muss. Beispielsweise die Frage des Datenschutzes in Bezug auf unsere App. Wir sehen eben extrem debattenreiche Terrains in diesen grundlegenden gesellschaftlichen Fragen. Und wir müssen diese Debatten ausfechten. Wir müssen diskutieren. Es gibt nicht den einen Weg aus dieser. Leider, wenn wir ihn hätten, diesen einen Weg, dann würden wir ihn ja gehen. Aber es gibt nicht diesen einen Weg aus der Pandemie. Und leider zeigen die letzten Wochen, dass eben doch sich mehr und mehr herausstellt, dass auch Fehler im Management gemacht werden. Auch Fehler, die man vielleicht hätte vermeiden können, wenn man ein Stückchen stärker tatsächlich auf die Erfahrungen im Ausland guckt. Warum, was ich sehr interessant finde, ist der Ansatz in Israel. Ich meine, jeder Israeli stellt im Moment der Welt eine Datenspende zur Verfügung. Ja. Warum denken wir an sowas überhaupt nicht? Und man kann das natürlich in anonymisierter Form machen. Die Erkenntnisse, was die Impfungen angeht und die Wirksamkeit der Impfungen sind für die Bekämpfung der Pandemie extrem wichtig. Und in Israel werden diese Kenntnisse relativ schnell, in wahnsinniger Geschwindigkeit, erfasst und publiziert. In Deutschland haben wir noch nicht mal dran gedacht. Das sind alles so grundsätzliche Fragen, über die man streiten kann, über die wir streiten müssen. Und deswegen, dass wir jetzt so völlig aufhören zu streiten oder nur noch unsere Verantwortung sehen, das würde mir doch erheblich zu weit gehen.
Ganz kurz noch, Matthias, du hast natürlich komplett recht. Natürlich haben wir es in dieser Debatte, in dieser Pandemie und in dieser Krise mit widerstreitenden Interessen, auch mit widerstreitenden Argumenten zu tun. Und natürlich steht beispielsweise Freiheit gegen Leben oder Freiheit gegen Gesundheit. Und natürlich sind das Grundrechte, die auf beiden Seiten berührt sind. Aber wie immer es in so einer Situation ist, wenn zwei Grundrechte eben tangiert sind, dann geht es eben um eine Abwägungsfrage. Und bei dieser Abwägungsfrage brauchen wir eben fundierte, vernünftige, auch wiederum auf Evidenz basierte Debatten und Auseinandersetzungen. Darum ging es mir. Und nicht einfach ins Blaue hinein irgendwas in die Arena schmeißen, aus Lust kritisieren, aus Lust einfach sein Geschäftsmodell der Provokation aufrechtzuerhalten, sondern auch wirklich dann diese Debatten zu führen, wie es dieser Situation jetzt angemessen ist.
Sorry, genau das hatte ich gesagt.
Ja, alles klar. Richard, bitteschön.
Ja, guten Abend aus Tel Aviv. Hallo, ich habe mich jetzt schnell gemeldet, weil eben Matthias da jetzt das Beispiel Israel gebracht hat. Und ich war bis Anfang Januar war ich in Deutschland und bin dann wieder zurückgeflogen nach Tel Aviv, um eben, ja, sorry, mich auch hier impfen zu lassen, ist klar. Ich habe bei der Berichterstattung zum Beispiel über Israel habe ich und dieses sogenannte Impfwunder, wie das hier genannt wurde in den deutschen Medien, habe ich zweierlei vermisst. Das eine war wirklich eine exakte Analyse dessen, warum das hier funktioniert und wie es hier funktioniert. Und das andere ist, dass wir in den Medien eigentlich viel zu wenig darauf aufmerksam gemacht haben, dass in Deutschland von Seiten der Politik überhaupt gar kein Ansatz gemacht wurde, bislang überhaupt mal zu gucken, woran das liegt, dass das hier in Israel funktioniert und in Deutschland so gar nicht. Das Thema Digitalisierung muss man jetzt hier nicht drauf und runter deklinieren, das ist ja schon alles zigmal gesagt worden. Aber ich nehme ein anderes Beispiel und da vermisse ich auch Kritik von uns Journalisten. Bei jeder Geschichte, die was mit Extremismus und Terror zu tun hat, Stichwort Bataclan in Frankreich, gaben sich hier in Israel in kürzester Zeit Polizisten aus ganz Europa, inklusive deutscher Polizei, die Klinke in die Hand, um von den Israelis zu lernen, wie man sozusagen Terrorismuskampf in Großstädten führt. Was jetzt zum Beispiel die Frage ist, warum in Israel das alles so funktioniert und wie man das umsetzen kann. Sicher nicht jetzt in diesem Augenblick und sicher nicht morgen, aber übermorgen. Da passiert gar nichts. Und da höre ich einfach nicht oder sehe ich oder lese ich auch nicht die entsprechende Kritik an der Regierung und an den Verantwortlichen. Da passiert nichts. Und da meines Erachtens, ich beobachte das so gut ich kann, habe ich das Gefühl, dass wir zu wenig die Regierung da auch in die Verantwortung ziehen, zu sagen, verdammt nochmal, lernt von draußen. Da habe ich das Gefühl, ich kann es nicht beweisen, aber das Gefühl von dem, was ich lese, beziehungsweise was ich nicht lese, dass da zu wenig passiert.
Gut, danke Richard, das war eine super Ergänzung. Jetzt endlich ist Tim dran.
Guten Abend. Regierung in die Verantwortung nehmen, das schließt, oder da kann ich super anschließen, das passt ganz gut. Ich finde nämlich, dass in den Medien die Regierung viel zu wenig dafür in Verantwortung genommen wird, dass sie ein katastrophales Kommunikationsproblem hat. Also deshalb auch Chapeau an alle Journalisten, alle Kollegen, die mit dem arbeiten müssen, was ihnen tagtäglich um die Ohren gehauen wird. Aber was da passiert, das ist doch einfach grottenschlecht. Dass es nicht bis heute eine Taskforce gibt, die sich 24/7 nur darum bemüht, die Dinge zu kommunizieren, auch schnell irgendwie einzugreifen, da wo es einzugreifen gilt, das ist doch irgendwie auch eine Frage. Und in Israel, da kann ich auch noch was zu sagen, gibt es zum Beispiel auch das Angebot, dass Menschen, die Impfberechtigte zur Impfung fahren, gleichzeitig die Impfung bekommen. Das ist doch ein ganz tolles Modell. Das führt doch dazu, dass das auch das Miteinander ganz anders wahrgenommen wird. Und bei uns erzeugen wir im Augenblick ein Klima, in dem Menschen, die übrig gebliebene Dosen bekommen, geächtet werden oder jetzt sogar bestraft werden sollen, weil sie eigentlich noch nicht an der Reihe gewesen wären. Das verkennt aber total, dass es dafür für alle anderen schneller geht, weil die natürlich dann aus der Reihenfolge rausfallen und der Impfstoff, der sonst weggeschmissen worden wäre, verwendet werden kann. Also da, glaube ich, gibt es ein ganz großes Kommunikationsproblem.
Danke, Tim. Jetzt ist Julia dran.
Hallo, guten Abend. Erstmal vielen Dank für die sehr, sehr erfrischende und sehr erhellende Diskussion hier. Ich finde es auch ganz klasse, mal so unaufgeregt zu sprechen. Ich kann vielleicht ganz kurz aus der Sicht aus einem Teil der Bevölkerung sprechen, warum wir alle so schön ruhig sind. Ich glaube, in den Zeiten von so unglaublicher Komplexität und Ambiguität, in der wir sind, gibt es für die meisten von uns einfach nur erstmal das Machen. Und wir sind gerade dabei, unsere Kinder irgendwie zu beschulen. Gleichzeitig sind wir dabei, im Homeoffice zu arbeiten, unsere Jobs zu behalten, mental und psychisch damit umzugehen und gleichzeitig vielleicht Hilfen zu beantragen oder unsere Freunde im Freundeskreis, die Kulturschaffende sind und Gastronomen irgendwie zu beruhigen und mitzutragen. Von daher haben wir für Aufregung nicht mehr so ganz viel Energie vielleicht. Ich würde ganz gerne den Gedanken aufnehmen oder das, was schon gesagt wurde, und ich freue mich sehr, sehr, wenn es für mich auch ein paar Hinweise gibt, wo ich das vielleicht lesen kann, was ich so gerne lesen würde. Ist, dass Journalismus, wie ich auch finde, die Aufgabe hat, aufzudecken und einen Finger drauf zu zeigen auf Missstände oder generelle Situationen. Und ich finde, da hat der Journalismus nicht nur in Deutschland, generell in dem Virus oder in der Pandemie einen ganz großen Kollegen. Denn wenn diese Pandemie irgendwas getan hat, dann den Finger drauf zu zeigen, was bei uns nicht richtig läuft. Und ich rede gar nicht von Digitalisierung oder von unseren Systemen oder warum jetzt ein großer Wirtschaftskonzern mehr Geld bekommt als jemand anders. Das ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht, ist für mich viel zu weit weg. Aber es tauchen immer mehr in den Medien, die uns erreichen, hier so an der Basis, immer mehr populistische Dinge auf, zuletzt gipfelnd in einem unglaublich viralen Video einer Frühstücksmoderatorin aus dem Strunzenschen Lager, wo ich, weiß ich nicht, echt verzweifeln wollte, wo dem Lockdown oder den Pandemie-Maßnahmen quasi also die Schuld dafür zugeschoben wird, dass Menschen ihre Kinder misshandeln, was ja nicht stimmt. Und was ich mich frage oder was mir so fehlt, ist, ja, wir haben das jetzt gehört, die Pandemie ist schlimm, der Virus ist tödlich, wir wissen um Inzidenzzahlen. Ich möchte auch nicht den 25. Virologen in irgendeiner Talkshow sehen, weil wir uns ohnehin auf dessen Seite schlagen, der uns das Nächste sagt oder das, was wir am liebsten hören möchten. Von daher ist es, finde ich, ziemlich sinnbefreit und obsolet, jetzt noch so eine Talkshow zu machen. Worauf ich viel lieber einen Finger mal halten möchte, ist, was zeigt uns das denn? Also wie gehen wir eigentlich mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft um? Wie kümmern wir uns denn um Kinder, die gerade in schlimmsten Nöten sind oder um Missbrauchsopfer, die gerade nicht aus ihren Familien rauskommen? Wie kümmern wir uns denn um unsere, wie ist es bestellt um unsere Bildung, um unser soziales System? Und wenn wir über Wahlen oder anstehende Wahlen sprechen, glaube ich, wird es eine Riesenüberraschung geben, weil wir uns gar nicht so sehr darum kümmern, glaube ich, wie mit der Pandemie umgegangen wird, weil das wissen wir selber nicht, wie es gehen soll. Da können wir auch einfach denen folgen, die sagen, so ist es, wird es jetzt gemacht, weil alles andere könnte genauso falsch oder richtig sein. Sondern viele, viele Menschen in meinem Umfeld merken gerade, dass das, womit sie nie gerechnet haben, vor die Füße fällt, nämlich wie man eigentlich 35 Seiten Hartz-IV-Antrag ausfüllt. Und was das für ein menschenverachtendes System ist, so etwas tun zu müssen. Und das wird ganz, ganz klar bestimmten Parteien, hoffe ich jedenfalls, und Politikern auf die Füße fallen bei den Wahlen. Oder wie mit der Kultur in unserem Land umgegangen wird. Und ich lese davon relativ wenig. Ich lese ganz viel über, wie gehen wir mit der Pandemie um? Was sind die Impfstrategien? Welcher Virologe hat jetzt was gesagt? Und ich lese sehr wenig über, was können wir denn verbessern? Was lernen wir aus dieser Situation? Was machen wir besser, damit unsere Gesellschaft gewappnet ist für die nächste Pandemie oder den nächsten Katastrophenfall oder die nächste Krise oder was auch immer, was da kommen wird?
Danke dir, Julia. Reiko, herzlichen Dank für deine Geduld. Du bist jetzt dran.
Vielen Dank. Also ich bin mit meiner Erwerbsbiografie, wie das eben so schön hieß, auch noch nicht ganz fertig. Liege aber jetzt gerade seit einem Jahr auf Eis, was die Erwerbstätigkeit angeht. Bin deshalb in der Lage, relativ viele Medien zu lesen und zu verfolgen und mache das auch sehr exzessiv. Kann jetzt also hier gerade auch als Nutzer des Ganzen mal was sagen. Also ich finde dieses Wort staatstragend, das hat es mir hier irgendwie angetan. Weil was bedeutet das denn? Wir diskutieren hier die ganze Zeit, ist es kritisch mit dem Staat? Was ist denn der Staat? Für mich ist der Staat, sind wir doch alle. Das ist doch nicht die Politik. Also für mich hat die Medienlandschaft die Aufgabe, den Staat, also uns alle, über diese Pandemie zu tragen, mitzutragen, mit Informationen, Informationen aufzuarbeiten, einerseits über die medizinischen Sachen, weil das kommt hier die ganze Zeit, Fehlinformationen, medizinische Sachen, das hat ja noch einen ganz anderen Aspekt, nämlich diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte, soziale Aspekte und so weiter und so fort. Also das ist erstmal die Frage, die Medien müssen hier Informationen auch zur Verfügung stellen, damit sich eben solche Sachen wie Querdenker oder wer auch immer hier nicht mit Fake News oder sonst was verbreiten können, dass die Leute halt auch wissen, sie müssen das ernst nehmen. Aber die Medien haben natürlich hier auch eine kritische Stimme und eine Bühne auch für Randgruppen, die oder für Gruppen, die jetzt hier vielleicht medizinisch gerade nicht betroffen sind. Mir hat auch gerade das nicht gefallen, dieses, es geht hier um Freiheit oder Tod oder Leben. Das ist ja Quatsch. Es geht hier auch bei mir, natürlich geht es um Leben und Tod bei der Krankheit an sich. Aber ich habe auch ein Leben nach der Pandemie Und wenn ich wirtschaftlich komplett am Boden liege, dann weiß ich nicht, ob das noch so lebenswert ist. Also ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern ich spreche ja für, weiß ich nicht, wie viele Leute, die jetzt hier gerade über den Lockdown vor den Scherben ihrer ihres Daseins stehen. Und deshalb denke ich mir, dass die Medien natürlich auch eine Bühne geben müssen für solche Dinge. Und ich finde gerade eigentlich, dass das sehr gut passiert. Also hier werden ganz, ganz viele von ganz vielen verschiedenen, ob das der Spiegel, die Welt, wer auch immer als Fokus, kommen ganz viele verschiedene facettierte Artikel und Stimmen, die auch alle Sachen abdecken. Also ich finde mich da eigentlich schon ganz gut vertreten. Und die Frage, die ich mir auch noch weiterhin stelle, was hier gerade passiert, ist, dass der Staat, also die Regierung müsste uns ja auch über diese Pandemie tragen. Und sie schafft das aber nicht, die Politik. Und wir müssen hier kritisch sein mit solchen Sachen, dass da irgendwo ein CDU-Politiker 600.000 Euro kriegt für Maskendeals oder sonst was. Weil die Leute müssen wissen, was sie im Herbst wählen. Also ich finde das auch wichtig, dass man nicht nur den medizinischen Aspekt sieht, sondern auch genau diese sozialen und wirtschaftlichen Aspekte, dass die auch irgendwo an die Luft kommen.
Gut, danke dir, Reiko. Und Wolfram, auch dir schönen Dank für deine Geduld. Du hast das Wort.
Danke dir. Ich sag mal ganz kurz dahingehend, ich oute mich. Also ich habe einerseits eine Professur für Medienkommunikation, andererseits bin ich gelernter Journalist und ich bin aber auch Medienberater von Hendrik Streeck. Ich sage ganz bewusst, ich bin nicht sein Sprecher, sondern ich berate ihn. Das mache ich jetzt seit einem halben Jahr. Und was ich in dem halben Jahr erlebt habe, habe ich in all den 20 Jahren meiner Medienwelt, und ich war auch Sprecher von einem börsennotierten Medienunternehmen namens Sky, sowas habe ich noch nie erlebt. Praktisch gesprochen hat der jeden Tag durchschnittlich zwischen 20 und 30 Anfragen von Medien aller Art, Leitmedien in Deutschland, aber auch internationale und. Ich habe heute Abend unter anderem auch von einem Kollegen vom Spiegel gehört, was er tut oder was er nicht tut. Höflich gesprochen ist es aus meiner Sicht ganz, ganz anders. Aber lassen wir das außen vor. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass ich Kollegen und Kolleginnen, auch gerade weil ich viele Journalisten kenne, gefragt habe, warum um alles in der Welt fragt ihr immer den gleichen Hendrik Streeck 20 bis 30 Mal am Tag an. Er hat übrigens bis heute meines Wissens nach nicht ein einziges Mal auch nur ein Medium kontaktiert, um irgendetwas zu platzieren oder zu sagen. Also rein mediaplantechnisch gesehen habe ich sowas, wie gesagt, noch nie erlebt. Und wenn man dann wiederum sieht, wie Aussagen verkürzt oder falsch oder wie auch immer wiedergegeben werden, habe ich eines gelernt. Wissenschaftsjournalismus ist in den letzten halben Jahr extrem politisch geworden. Hendrik hat im Sommer letzten Jahres gesagt, das Virus ist politisch geworden, weil er mit einem 9-Jährigen gesprochen hatte, der ihn gefragt hat, ob der Herr Söder ein anderes Virus hat als der Oberbürgermeister von Düsseldorf. Also sprich, selbst einem 9-Jährigen hat sich irgendwie klar werden lassen, dass hier das weniger darum geht, wie man das jetzt wissenschaftlich angeht, sondern dass es offensichtlich auch eine politische Haltung dazu gibt. Und das ist vielleicht so das, was ich an die Runde der Journalisten und Journalistinnen hier in diesem Raum sagen mag, dass im Hinblick auf die Polarisierung, also auch wenn man von diesen Lagern spricht, der Kollege vom Tagesspiegel vorhin, der Kollege Huber, hat ja gefragt, warum gibt es keinen Gipfel, keinen Virologengipfel in der ARD um 20.15 Uhr? Das hat unter anderem den Hintergrund, dass zwar diese Anfrage, diese Ideen, die hat schon gegeben, aber es gibt dann immer den einen oder den anderen, der keine Lust darauf hat. Aber es hat eine Spaltung gegeben. Und es hat eine Spaltung meiner Ansicht nach in dieser Gesellschaft gegeben, die es nicht hätte geben müssen, denn, und dann will ich auch schließen, ich kenne keinen Virologen, keine Virologin, die danach gebrüllt hätte, dass sie in die Öffentlichkeit geht und vor allem noch viel mehr. Am Ende wollen sie alle das Gleiche, unterschiedlich welchen Weg sie gehen. Deswegen, so wie das der Spiegel macht, unter anderem Hendrik Streeck zu diffamieren und ihm zu unterstellen, er wäre schlimmer als ein Corona-Leugner, das ist für mich ein Grund zu glauben, dass da Spaltung getrieben wird. Vielleicht mit welchem guten Grund auch immer. Aber ich halte ihn für den falschen Weg. Insofern danke, Kurt, dass ich das sagen durfte.
Ja, auf jeden Fall. Kurt hat nochmal mit dem Mikro gewedelt, um zu antworten.
Ich wollte nochmal zwei Punkte einbringen. Müssen jetzt mal gucken, ob das vielleicht dann irgendwie zu weit führt. Aber ich wollte zumindest mal gesagt haben, ich habe jetzt nach dem bisherigen Verlauf der Diskussion bei mir so ein bisschen den Eindruck gewonnen, also angesichts der Headline, ne, sind wir irgendwie zu staatstragend. Ich habe den Eindruck, dass wenn gesagt wird, sind wir zu unkritisch, dass da vielleicht eigentlich die Frage hintersteht oder die Forderung hintersteht, ob wir zu wenig für Öffnung plädiert haben. Und das ist natürlich was, da kann man durchaus der Meinung sein, dass das zu wenig war. Aber ich glaube, wenn man sich die Berichterstattung anguckt, dass die Frage per se, ob wir zu unkritisch waren, die kann man eigentlich mit Nein beantworten. Also ich kann jetzt nur für die Texte sprechen, die wir gemacht haben. Aber ich habe mir jetzt eben nochmal angeguckt, wie wir eigentlich zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind ab September. Und eigentlich war fast jede Analyse, die wir gemacht haben zu den Beschlüssen und zur Strategie der Bundesregierung, die war eigentlich regierungskritisch hauptsächlich. Und zwar, weil wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass eigentlich zu wenig die Mobilität eingeschränkt wird. Und natürlich nicht, wir haben nicht geschrieben, das ist zu viel, aber wir haben schon gesagt, so geht es eigentlich nicht, das führt uns nicht raus. Und hinter dieser Frage, sind wir zu unkritisch, was den Shutdown oder den Lockdown betrifft, steht ja auch immer so ein bisschen die Befürchtung, die Virologen würden uns jetzt regieren und alles andere würde irgendwie ins Hintertreffen kommen, Grundrechte etc. Aber auch da muss man sagen, eigentlich ist es ja so, dass die Virologen spätestens ab dem Spätsommer überhaupt nicht mehr durchdringen. Also Brinkmann hat am 13. Oktober gesagt, wir müssen jetzt dringend die Fälle runterbringen. Da hatten wir eine 34er-Inzidenz und irgendwie dann am 31. Oktober waren wir bei 125 und dann gab es irgendwann im November den Shutdown Light, wo eigentlich alle renommierten Experten gesagt haben, also das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht reichen. Das heißt, die Frage ist, was meinen wir eigentlich, wenn wir fragen, ob wir zu unkritisch sind? So, das wäre noch ein Punkt. Und der andere ist, bei unkritisch fällt mir schon länger auf, das war auch schon zu Beginn eigentlich der Pandemie so, wo wir uns um andere Fragen auch gekümmert haben. Wir reden sehr viel von Impfdesaster, Staatsversagen und da ist zu wenig bestellt worden und es kommt nicht in die Arme und das ist alles irgendwie total grottenhaft, wie das organisiert ist. Was aber komischerweise kaum gefragt wird und da könnte man vielleicht tatsächlich sagen, wir sind zu unkritisch, wie sieht es eigentlich im Rest der Welt aus? Also die Initiative, die zum Ziel hatte, ärmere Staaten mit Impfstoff zu versorgen, das ist irgendwie kaum im Blickpunkt der Öffentlichkeit, auch kaum der Medien, so wie ich es wahrnehme. Und es wird Länder geben, da kann das noch bis 2022 dauern, bis die Leute geimpft sind. Und da, finde ich, sollte man auch mal drüber sprechen, weil wir gucken schon sehr, sehr stark auf Deutschland, fragen uns aber als ja auch international interessierte Medien oder Medienöffentlichkeit, finde ich tatsächlich ein bisschen zu wenig, was ist eigentlich mit all den anderen Menschen in der Welt.